HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Kurz vor Schluss kommt es für die Documenta nochmal knüppeldick. Ein Millionenloch tut sich auf. Niemand weiß genau, wo das Geld denn geblieben ist.
Also der Leiter der Documenta fällt ja nicht vom Himmel, sondern er muss beschreiben, was er vorhat. Und dazu gibt es dann einen finanziellen Rahmen.
Klar, man will nichts Popliges machen, es soll doll sein, aber die Kosten können schnell aus dem Ruder laufen.
Von den bisherigen 14 Documenta-Ausstellungen wurde 12-mal das Budget überzogen.
Naja, wenn man so ein Konzept macht mit zwei Orten, dann braucht man sich nicht wundern, wenn zum Schluss das Geld nicht reicht.
Documenta ist die Weltkunstausstellung. Sie ist ein globales Ereignis. Sie ist unglaublich wichtig. Das darf jetzt niemand in Frage stellen.
Das Führungskonzept, das ist ja katastrophal.
Wenn die Documenta dann in 5 Jahren nochmal ist, weiß ich nicht, ob daran dann noch jemand denkt. Und wenn es steht, dann denke ich mal hoffentlich die Kunst wieder im Vordergrund.
Ein Kunstwerk hat gefehlt auf der Documenta 14, der Parthenon der Schuldscheine. Denn dieses Exponat ist leider erst am Ende der Ausstellung enthüllt worden, was natürlich kein Wunder ist, denn wer exponiert seine Defizite schon früher als nötig? 7 Millionen Euro zu viel hat die Documenta 14 nach Kassel und Athen getragen und das verhagelt ihr nun die positive Bilanz von mehr als 1 Million Besuchern. War es trotzdem die Sache wert? Sollte vielleicht gerade die Kunst eher Hof halten als haushalten? Um das abwägen zu können, müsste man wohl erstmal wissen, wie es dazu gekommen ist, dass am Hofe von Documenta der 14. der Etat erst gewaltig überschätzt und dann gewaltig überzogen wurde, vor den sehenden, blinden oder zugedrückten Augen derer, die über ihn verfügen durften. Denn in großen Dimensionen 2 Ausstellungsorte zu bespielen und doch bei der Finanzierung nicht 2 und 2 zusammenzählen zu können, das wäre auch eine Kunst. Allerdings keine, die man gerne subventioniert. Und so stellt sich die Frage, wie es weitergehen kann nach einer Documenta, die sich nun erstmal in der Kunst des Datterich aus dem gleichnamigen Theaterstück üben muss. Denn wie sagte der doch gleich, bezahlen, wenn man Geld hat, das ist keine Kunst, aber bezahlen, wenn man keines hat, das ist eine Kunst. Seit verschlungen Millionen, die Documenta und ihr Defizit, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. An dem Tag, an dem Geschäftsführung und Wirtschaftsprüfer dem Aufsichtsrat der Documenta offiziell Bericht erstattet haben über die Finanzen. Eine andere Art von Abschlussbilanz als die von Adam Schimschek, dem Kurator der Documenta 14. Er dankte zu ihrem offiziellen Abschluss für eine wunderbare Documenta in den beiden Städten Athen und Kassel und er äußerte eine Hoffnung, die sich in einem ganz anderen Sinne bereits erfüllt hat.
For this wonderful Documenta in 2 cities, in Athens and in Kassel. Now it's coming to an official ending. We've just had a last session of the Parliament of Bodies and I hope that many lines that we've drawn inside of this project will continue after Documenta 14.
Adam Schimschek gab also der Hoffnung Ausdruck, dass sich viele Linien dieses Projekts auch über die Documenta 14 hinaus fortsetzen würden. In der Tat, die finanziellen Linien der Documenta, vor allem die Übertretungen dieser Linien, beschäftigen nun die Öffentlichkeit mindestens so sehr wie die Kunstwerke, die auf der Documenta zu sehen waren. Und sie beschäftigen vor allem den Aufsichtsrat der Documenta GmbH, bestehend aus Vertretern der Stadt Kassel und des Landes Hessen, also der beiden Gesellschafter, und aus Vertretern der finanziell beteiligten Kulturstiftung des Bundes. Der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle als Vorsitzender des Aufsichtsrates erklärte heute, seit an seit mit Boris Rhein, dem hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst.
Zunächst einmal möchten wir beide dem Team der Documenta 14 für eine spannende Documenta danken. Es war einmal mehr die Welt zu Gast in der Stadt Kassel. Dann möchten wir Ihnen zum Ausdruck bringen, dass es auch im Jahr 2022 eine Documenta in Kassel und damit auch in Hessen geben wird, nämlich die Documenta 15. Und wir alles daran setzen werden, die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, eine neue spannende Documenta im Jahr 2022 auf jeden Fall auch in Kassel und in Hessen stattfinden zu lassen. Gleichwohl empfiehlt der Aufsichtsrat mit Blick auf die Zukunft den Gesellschaftern, die Strukturen der Documenta GmbH grundsätzlich zu überprüfen und zu analysieren. Das sind insbesondere natürlich Strukturen in organisatorischer, personeller, aber auch finanzieller Hinsicht, um zu verhindern, dass solche Gleiterscheinungen mit der weltgrößten Kunstausstellung noch einmal stattfinden werden.
Sagt der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Documenta GmbH. Die Stadt Kassel ist einer von zwei Gesellschaftern der Documenta GmbH. Der andere Gesellschafter ist das Land Hessen. Und wie die Landesregierung sich in diesen Tagen zur Documenta positioniert, das beobachtet von Wiesbaden aus unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass.
Als kulturellen Glücksfall hat Hessens Kunstminister Boris Rhein die Documenta heute bezeichnet. Und schon vor 8 Tagen gab Rhein angesichts der Meldungen über Finanzprobleme eine Art Bestandsgarantie für diese Weltkunstausstellung ab.
Das Land Hessen wird natürlich auch dafür sorgen, dass es 2022 die Documenta 15 gibt. Die Documenta ist ein wirklich bedeutendes Kulturevent und Kunstevent. Und das ist eine der größten Marken des Landes Hessen. Und deswegen ist für uns vorrangig, jeglichen Schaden von der Documenta abzuwenden.
Und deswegen hat das Land auch keine Probleme, jetzt eine Bürgschaft einzugehen. 4 Millionen übernimmt Hessen, 4 Millionen die Stadt Kassel. Damit ist die Liquidität gesichert und auch die Abwicklung. Denn diese öffentliche Bürgschaft macht den Weg dafür frei, dass die Documenta-Gesellschaft ein Bankendarlehen aufnehmen kann, um finanzielle Engpässe auszugleichen. Formal ist das für das Land Hessen kein großer Akt. Während in der Stadt Kassel ein Beschluss von Magistrat und Stadtverordneten nötig ist, kann auf Landesebene der Finanzminister in Absprache mit dem Kunstminister diese Bürgschaft einrichten. Komplizierter und politischer wird es immer dann, wenn es um Landesbürgschaften für angeschlagene Unternehmen geht. Dann spielt die Ordnungspolitik schnell herein. Im Fall Documenta aber macht man im Finanzministerium kein großes Aufhebens. Es gehe ja um eine Gesellschaft, an der das Land beteiligt sei. Der Gesellschaftervertrag sagt ohnehin, dass die Gesellschafter einstehen müssen, wenn Bilanzdefizite entstehen. Um Belastungen dieser Art künftig klein zu halten, wird offen darüber nachgedacht, möglicherweise den Bund in diese Gesellschaft hineinzunehmen. Schließlich gehe es bei der Documenta auch um auswärtige Kulturpolitik. Offen bleibt, ob Teile der Bürgschaft überhaupt fällig werden. Vieles spricht zwar dafür, aber entscheidend ist, was noch an Einnahmen verbucht werden kann, die das Defizit drücken helfen. Viel wichtiger als die 4 Millionen Bürgschaft dürfte für die Landespolitik die künftige Organisationsstruktur der Documenta sein. Unverhohlen hat Minister Rhein schon vor Tagen Kritik daran geübt, dass der Aufsichtsrat nicht frühzeitig von der Geschäftsführung über finanzielle Probleme informiert worden sei.
Noch am 31.03. ist ja berichtet worden, dass die finanzielle Lage gut ist und die Liquidität gegeben ist. Und dann haben wir im August offensichtlich eine völlig andere Situation innerhalb von 5 Monaten. Das ist schon dann eine sehr rasche Entwicklung. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es einen solchen Hinweis für uns jedenfalls nicht.
Das ist auch peinlich für den Aufsichtsrat, der genau dieser Aufgabe, der Aufsicht, nicht nachgekommen ist. CDU-Mann Rhein hat denn auch heute die Frage gestellt, ob die Documenta organisatorisch an ihre Grenzen stoße und ob die administrativen Strukturen noch ausreichen. Ein Minister schmückt sich natürlich lieber mit einer erfolgreichen Schau, als Fragen nach Fehlern beantworten zu müssen, die auch heute noch nicht abschließend geklärt wurden.
Das berichtet unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass. Aber schauen wir mal, welche Fragen nach möglichen Fehlern sich bislang beantworten lassen. Horst Seidenfaden ist Chefredakteur der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen, HNA. Er und seine Redaktion beobachten seit jeher die Documenta, gerade auch hinter den Kulissen ihrer Kunstwerke, sehr genau. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Documenta hat von ihren Gesellschaftern, von der Stadt Kassel und dem Land Hessen jeweils 7,5 Millionen Euro bekommen und von der Kulturstiftung des Bundes außerdem noch 4,5 Millionen. Weitere Einnahmen sind durch den Verkauf von Eintrittskarten und Katalogen und durch Vermarktung und Sponsoren erzielt worden. Nun wissen wir aber, dass die Documenta mit einem Defizit von 7 Millionen Euro abgeschlossen hat. Wissen wir auch, wovon genau diese Millionen verschlungen worden sind?
Es gab ja heute die Pressekonferenz nach der Aufsichtsratssitzung, die außerordentlich stattgefunden hat nach Bekanntwerden des Defizits. Diese Frage wurde auch nicht präzise beantwortet. Es ist im Prinzip furchtbar, was an Botschaft rüberkam, weil man braucht einen weiteren Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und eine weitere Aufsichtsratssitzung, um genau dahinter zu kommen, was genau das Defizit verursacht hat. Der klare Hinweis ist, der Documenta-Standort in Athen ist hauptverantwortlich für dieses Millionendefizit.
Was hat man da genau unterschätzt an Kosten, die dort angefallen sind?
Unterschätzt weiß ich gar nicht mal, ob man das sagen kann. Vielleicht kann man sagen, man hat etwas missachtet, nämlich dass es ein vorhandenes Budget gegeben hat, ausgewiesen in Höhe von 2 Millionen Euro für die Aktivitäten in Athen. Und nun stellt sich heraus, dass man relativ lange Zeit braucht, um herauszufinden, wer welche Aufträge für was in Athen eigentlich erteilt hat und wie das Ganze abgewickelt worden ist. Also Athen ist die Hauptursache für das Defizit der Documenta. Das wurde heute deutlich, war aber auch schon vorher bekannt.
Interessanterweise gab es ja durchaus aus dem Kreise der Verantwortlichen zwischendurch, also noch bevor dieses Defizit enthüllt worden ist offiziell, gab es ja durchaus Äußerungen, dass der Etat zu niedrig sei. Das hat die Geschäftsführerin Annette Kuhlenkamp vor der Eröffnung gesagt. Auch der Kurator Adam Szymczek hat gesagt, ein Finanzengpass sei vorhersehbar gewesen. Haben denn die Verantwortlichen nach ihren Erkenntnissen, nach dem, was sie recherchiert haben, niemals über diesen Umstand diskutiert, dass da zu wenig Geld da ist, bevor sie einen derart großen Wurf für die Documenta 14 geplant bzw. abgesegnet haben?
Nach meinem Kenntnisstand ist zumindest auf Aufsichtsratsebene darüber nie intensiv diskutiert worden. Selbst wenn die Documenta-Geschäftsführerin Frau Kuhlenkamp im Vorfeld gesagt hat, der Etat ist für eine solche Ausstellung zu niedrig, ist es dennoch die Aufgabe der Geschäftsführung darauf zu achten, dass dieses Budget, das ja ohnehin schon verändert wurde und um 5 Millionen Euro angehoben wurde, einzuhalten ist. Allerdings gab es innerhalb dieser Documenta GmbH, was ja ein ganz normales Unternehmen ist, überhaupt keine Form von Controlling und es gab auch keine Liquiditätspläne oder ähnliches, woraus man hätte ersehen können, liebe Leute, es wird eng.
Wer ist denn nach Ihren Erkenntnissen schuld an den Schulden der Documenta und müsste in irgendeiner Form zumindest haftbar gemacht werden?
Sagen wir es mal so, ich möchte da keine persönliche Schuldzuweisung loswerden, kann ich auch nicht, weil ich viel zu wenig in den Zahlenwerk drin stecke. Was heute bei der Pressekonferenz auch deutlich geworden ist von den beiden Gesellschaftern, also Minister Rhein und der Kasseler Oberbürgermeister Geselle waren ja da, dass die Strukturen der Documenta mit 8 Mitarbeitern, einem fehlenden Controlling, wie ich es eben schon sagte, nicht mehr einem modernen Unternehmen entsprechen, wie es heute geführt werden muss, das einen Etat von weit über 30 Millionen über 5 Jahre verwalten muss. Das stimmt vorn und hinten nicht mehr und das wird Hauptaufgabe innerhalb der nächsten 12 Monate sein, unternehmerische Strukturen da zu installieren, die den Anforderungen auch gewachsen sind.
Die beiden Gesellschafter der Documenta, die Stadt Kassel und das Land Hessen, haben ja Bürgschaften in einem Rahmen von jeweils 3,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Nun sind Bürgschaften aber kein Geld, sondern nur die Zusage, im Notfall das Geld beizubringen. Wenn aber die Documenta das Geld, wie es ja aussieht, definitiv brauchen wird für die restlichen Gehälter, für den Rücktransport der Kunstwerke und so weiter, ist damit nicht schon klar, dass Stadt und Land, wenn sie bürgen, auch tatsächlich werden einspringen müssen?
Ja, das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Also heute ist deutlich geworden, dass die Bürgschaften nochmal angehoben wurden auf insgesamt 8 Millionen Euro. Das hat damit zu tun, dass man der Documenta, die möglicherweise auch, wenn man das nicht machen würde, zum 30.09. schon insolvent wäre, finanziell Luft beschaffen möchte bis zum 31.12. Diese 8 Millionen Bürgschaften sagen ja eigentlich nur aus, dass da jemand gerade steht dafür, dass jemand über den Durst sich am Kapitalmarkt die Mittel beschafft, um zu überleben. Also die Documenta muss Schulden machen. Wie hoch die im Endeffekt Ende des Jahres sind, kann man im Augenblick nicht sagen, weil viele Forderungen von der Documenta noch eingelöst werden können und man noch gar nicht genau weiß, wie die Abrechnung, was die Einnahmen in Merchandising oder auch bei den Besucherzahlen im Endeffekt bringen. Also es kann durchaus sein, dass da der wahre Schuldenstand weit niedriger ist als die 8 Millionen, die im Augenblick als Bürgschaft zur Verfügung gestellt werden.
Der Kasseler Oberbürgermeister und Vorsitzende des Aufsichtsrats Christian Geselle, wir haben ihn am Anfang der Sendung gehört im Originalton, hat ja eine Documenta 15 bereits in Aussicht gestellt, nach allem, was Sie jetzt haben beobachten können im Zusammenhang mit der Documenta 14. Ist das eine voreilige Festlegung von Seiten der Politik?
Nein, das glaube ich nicht, weil gleichzeitig auch die Weichen gestellt werden dafür, dass es möglicherweise nicht bei diesen beiden Gesellschaftern bleibt. Die Documenta ist mittlerweile, hat eine Botschaftsfunktion für deutsche Kultur insgesamt und somit wird, glaube ich, intensiv darüber nachgedacht, ob man den Bund als in welcher Form auch immer über die Kulturstiftung des Bundes oder was auch immer für eine gemeinnützige Institution dahinter steht, als dritten Gesellschafter mit an Bord nehmen kann, was dann bedeuten würde, dass man auf 3 Säulen noch stabiler finanzieren könnte.
Und die ganze Sache aber noch größere Dimensionen bekommt, was ihre Gestaltung angeht in Zukunft?
Das weiß ich nicht, ob die Budgets nach oben immer weitergeschraubt werden müssen. Ich glaube, es ist auch keine Beschneidung der Freiheit der Kunst, einem künstlerischen Leiter zu sagen, du hast 40 Millionen Euro in diesem Rahmen, kannst du die Kunst sich frei entfalten lassen, wie auch immer. Auch dieser Rahmen ist einzuhalten. Also Rahmenbedingungen hat man immer, ob es das Strafgesetzbuch ist oder ein solches Budget. Da muss man sich als künstlerischer Leiter dran halten.
Aus Seitenfaden, Chefredakteur der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen HNA. Vielen Dank. Seit verschlungen Millionen, die Documenta und ihr Defizit, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt lassen wir nach so viel Reden über Geld endlich mal die Kunst zu Wort kommen, so wie zum Beispiel Josef Beuys sie sieht.
Jeder Mensch ist ein Künstler, ist ein sozialer Gestalter, hat eine selbstständige Kreativität.
Instinktiv ist noch nie so viel von der menschlichen Erziehung gesprochen, auch noch nie so viel geredet worden von der menschlichen Erziehung durch Kunst. Wir haben ja bekanntlich überall in der Welt das Problem der Kunsterziehung. Also instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein Mensch nicht lebensfähig ist ohne Kunst.
Die Kunst, die einen Wert dagegen setzt, gegen das Bestehende, ist eigentlich in dem Sinne noch nicht da. Ich glaube, dass meine Arbeit nichts anderes beabsichtigt, als diese Verhältnisse eben im richtigen Sinne zu verändern.
Da liegt die Schwelle, wo zwischen dem traditionellen Kunstverständnis des Endes der Moderne, des Endes aller Traditionen, so könnte man auch sagen, etwas ganz Neues geboren wird aus dem Menschen heraus, was man anthropologische Kunst, soziale Kunst nennen könnte, als Voraussetzung für jede andere Kunst.
Tja, jetzt wissen wir, was Josef Beuys so alles eingefallen ist, wenn er auf der Documenta in Kassel war. Von finanziellen Engpässen war da eher weniger die Rede. Was allerdings nicht heißt, dass es die damals noch nicht gegeben hätte. Im Gegenteil, die Geschichte der Documenta ist auch eine Geschichte voller Haushaltsdefizite. Das hat sich unser Reporter Jens Wellhöhner gerade nochmal von jemandem bestätigen lassen, der es wissen muss.
Kaum jemand kennt die Irrungen und Wirrungen der Documenta so gut wie Hans-Jörg Melchior. Der 80-Jährige war 10 Jahre lang Vorsitzender des Documenta-Forums, eines Fördervereins für die Weltkunstausstellung. Melchior hat Spendengelder eingesammelt, zu Hause Künstler empfangen und mit Documenta-Gründer Arnold Bode war er befreundet. Dass die aktuelle Documenta in Kassel und Athen tiefrote Zahlen hinterlässt, für ihn keine Überraschung.
Von den bisherigen 14 Documenta-Ausstellungen wurde 12-mal das Budget überzogen. Bei den ersten 4 Ausstellungen so, dass man Arnold Bode entmachtet hat.
Arnold Bode richtete die erste Documenta im Jahr 1955 aus. Laut seinem Freund Melchior war er ein Energiebündel, ein leidenschaftlicher Kunstorganisator. Kaum jemand konnte die Kunstwelt so für die Documenta begeistern wie er. Doch mit Geld kannte er sich offensichtlich nicht so gut aus. So wurde er entmachtet. 1972 dann war ein anderer Cheforganisator der 5. Documenta, Harald Seemann, ebenfalls ein Star der Kunstszene. Doch auch er hinterließ ein Riesenloch. 800.000 Mark waren das damals. Ein Skandal, erzählt Hans-Jörg Melchior, der auch Seemann gut kannte.
Nach Harry Seemann, den man vor Gericht stellen wollte, hat man die GmbH gegründet, die nun alles über einen Geschäftsführer leiten sollte.
Seemann entging dem Gefängnis, die Schulden wurden beglichen. Heute gilt seine Documenta als bahnbrechend, weil sie erstmals Kunst zeigte, die nicht in Museen zu sehen war. Professionelle Geschäftsführer sollen seitdem den Künstlern auf die Finger schauen. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Documenta wird immer größer. Mehr Künstler, mehr Ausstellungsorte, mehr Geld. Die letzten beiden Documenta-Ausstellungen 2007 und 2012 endeten ohne Defizit. Das an sich war schon Kunst. Die aktuelle Documenta nun sollte wieder bahnbrechend sein, wie die von Harald Seemann 1972. Zwei gleichwertige Standorte, Kassel und Athen, das gab es noch nie. Bahnbrechend und teuer, so das Fazit von Documenta-Insider Hans-Jörg Melchior.
Das wusste man schon vor einem Jahr, dass die Documenta, die D14, aus dem Ruder laufen würde, war klar. Aber da hätte man wenigstens das tun sollen, was Sie und was ich tun muss, wenn ich mein Konto überziehe. Das kann nicht sein, dass man das Budget, das ursprüngliche Budget, überzieht, ohne darüber mit den Verantwortlichen vorher geredet zu haben.
Eben weil bei der Documenta ja Defizite fast schon Tradition sind. Von Arnold Bode 1955 bis Adam Szymczyk im Jahr 2017.
Eben das hat uns der Rückblick unseres Dokumentarreporters Jens Wellhöhner noch einmal deutlich gezeigt. Eines allerdings war neu und tatsächlich noch nie dagewesen bei der Documenta 14, dass sie nämlich nicht nur in Kassel gewesen ist, die Documenta, sondern auch noch in einer zweiten Stadt, und zwar in Athen. Dort begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Michael Lehmann. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Einbeziehung Athens in die Documenta 14 hatte ja gerade das Ziel, dass Griechenland auch mal wieder anders gewürdigt und wahrgenommen wird als nur durch seine Finanzkrise. Aber jetzt, nachdem das finanzielle Defizit der Documenta enthüllt worden ist, wird das Motto von Athen lernen automatisch zum Bumerang, zumal es ja sehr schnell geheißen hatte, dass ein großer Teil der Schulden in Athen erwirtschaftet worden sei. Das ist auch auf der Pressekonferenz heute nach der Aufsichtsratssitzung nochmal gesagt worden. Haben Sie denn Erkenntnisse darüber, ob diese Vermutung stimmt?
Ich habe zunächst mal heute mich erkundigt, wer denn hier in Athen in der Stadt überhaupt schon Bescheid weiß über diese ja traurige Erkenntnis, über die Ergebnisse der Pressekonferenz. Und da musste ich lange suchen, bis ich da überhaupt jemand bereit fand, damit zu denken und sich darauf einzulassen. Es ist gar kein Thema hier, auch nicht in der Presse, auch nicht online. Und deshalb können auch wir nur vermuten, was tatsächlich der Grund gewesen sein könnte, dass zumindest ein Teil dieses großen Defizits hier in Athen entstanden ist. Wir kennen ja die Details. Da wird zum Beispiel spekuliert, ob vielleicht ausgerechnet die Aircondition, also die hohen Energiekosten, mit Schuld gewesen sein könnten. Da habe ich immer wieder gehört, dass es vielen Besuchern zu kalt war in den Museen, also zu viel Geld in dem Fall vielleicht sogar verschwendet worden wäre. Das ist ja fast schon wieder amüsant, dies zu hören. Dann wissen wir, dass tatsächlich in Athen kaum Eintritt verlangt wurde. Viele Teile der Documenta 14 in Athen kostenfrei zu besichtigen waren. Und auch da darf man jetzt die Frage stellen, ob das vielleicht eine falsche Entscheidung war. Aber die Gesamtrechnung hier über das, was in Athen möglicherweise auch falsch gelaufen ist, die kann in Athen direkt auch keiner unternehmen, denn der Kassenwart saß und sitzt in Deutschland.
Was ist denn nach dem, was Sie beobachten konnten, sichtbar in Athen investiert worden für die Documenta, was womöglich dann auch über das Ende der Documenta 14 hinausreichen wird?
Da gibt es schon einiges, und zwar zur Freude vieler, die hier in der Kunstszene natürlich mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen haben, nämlich mit einem Dauerdefizit, mit überhaupt keinen Geldern, die hier vernünftig fließen konnten durch die Krise in den letzten Jahren. Und da waren die Dokumentarmacher auch stolz, dass sie hier beispielsweise im Bereich der Kunsthochschule Ausstellungshallen ausbauen konnten, für diese Documenta 14 eine würdige Räumlichkeit bieten konnten. Das hat möglicherweise auch mehr Geld gekostet, als am Anfang manche dachten. Aber das ist zumindest Geld, das nicht verpufft, das auch mit Ende der Ausstellung nicht irgendwo versunken ist, sondern das ist sichtbar. Das wird hoffentlich all den Lehrenden und Lernenden an dieser Kunsthochschule auch weiter nutzen können.
An einer Stelle, so wurde berichtet, ist offenbar gespart worden, was die Documenta in Athen angeht, nämlich bei der Bezahlung der einheimischen Mitarbeiter, denen seien 9 Euro pro Stunde versprochen worden, bekommen hätten sie dann aber nur 5,62 Euro. Was ist da dran?
Ja, das war sozusagen doch ein derber Skandal mitten in der Documenta. Da platzte diese Nachricht, und wir haben das auch überprüft, und ich habe selbst auch die Athener Documenta-Sprecherin darauf angesprochen, und sie bestätigte, dass es in der Tat auch für die Documenta-Verantwortlichen ein unschönes Thema war und bis heute ist. Da sind tatsächlich Mitarbeiter, also beispielsweise Aushilfen, die als Aufseher in den einzelnen Hallen eingesetzt wurden, mit dem Versprechen gelockt worden, dass knapp 10 Euro Stundenlohn bezahlt werden und dann eben tatsächlich nur weniger ausbezahlt wurde. Die Erklärung der Documenta-Macher war damals relativ kurz und knapp. Wir haben das nicht selbst zu verantworten. Wir hatten diesen großen Auftrag vergeben an eine Zwischenfirma, also sozusagen eine Zeitarbeitsfirma, die hier den Lohn nach unten gedrückt habe.
Wenn man sich nun in Erinnerung ruft, dass Griechenland seit Jahren ein Sparpaket nach dem anderen schultern muss, dass die Menschen dort erleben müssen, wie an allen möglichen Ecken und Enden gespart wird, zurückgefahren wird, und dann wird in Athen plötzlich mit viel Geld und mit viel Energie eine Großveranstaltung wie die Documenta aus dem Boden gestampft, was dann auch noch gemeint ist als ein Signal der Solidarität gegenüber Griechenland. Wie hat das auf die Athener Bevölkerung gewirkt?
Ein Teil der Bevölkerung, die sich mit der Documenta befasst hat, die sich darauf eingelassen hat und auch als Besucher dann da war, hat Anerkennung empfunden und hat gesagt, es ist doch schön, dass wir diese Chance bekommen in einem Land, in dem zeitgenössische Kunst im Übrigen auch gar noch nicht so den Stellenwert hat, wie beispielsweise in Deutschland, was auch wieder mit sicherlich der Krise zusammenhing. Es gab aber auch den Teil der Athener und viele auch Griechen in anderen Teilen des Landes, die nannten diese Documenta von Anfang an sowas, ein besonders unschönes Wort dafür, was ich gehört habe, Kulturimperialismus fast schon, also die sehr strikt bis zum Ende auf Ablehnung waren und diese Documenta auch gemieden haben. Also insgesamt muss man sagen, aus dieser Perspektive raus war es eine wichtige Mission, die am Ende hoffentlich vielen Menschen gezeigt hat, dass die Documenta ein Projekt war, was unterm Strich eben hoffentlich nicht nur ein Defizit produziert hat, sondern was vielen Menschen weitergeholfen hat, auch ein eigenes Verständnis von großer moderner Kunst innerhalb Europas zu entwickeln.
Einschätzungen unseres Griechenland-Korrespondenten Michael Lehmann, vielen Dank. Seit verschlungen Millionen die Documenta und ihr Defizit. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt hören wir, was der chinesische Künstler Ai Weiwei bei einem Besuch einer Documenta gesagt hat.
Die Kunst kann so weit gehen, wie sie kann. Sie kennt keine Grenzen. Was ich derzeit mache, ist eine Form der Demonstration und des Protests. Mein Protest gilt der Erhaltung humanitärer Grundprinzipien.
Kunst ist nicht für den Erfolg bestimmt. Es ist beschämend, wenn man als Künstler erfolgreich ist. Deswegen schäme ich mich auch, hier zu sitzen. Kunst ist Inhalt, zeigt die tiefe Bedeutung des Menschlichen, wie wir uns verhalten, wie wir uns als Menschen definieren. Und der Kunstmarkt, glauben Sie es oder nicht, der ist völlig verrückt und irrational und meistens beschämend. Irgendwie bin ich da reingeraten, ich weiß nicht warum und ich kann Ihnen auch nicht erklären, wie er funktioniert.
Also sprach der Künstler Ai Weiwei. Wie eigentlich die Documenta funktioniert, darüber machen sich seit dem Beginn und spätestens seit dem Ende der jüngsten, der 14. Documenta viele Beobachter mehr denn je Gedanken. Nicht nur darüber, welchen Haushaltsplan die Documenta hat, sondern auch darüber, welchen Plan sie überhaupt verfolgt. Auch unsere Kollegin Natascha Pflaumenbaum macht sich darüber Gedanken und sie fängt bei Adam an. Bei Adam Szymczek, dem Kurator der Documenta 14 und bei diesen seinen Worten.
I would like this exhibition to somehow destabilize the terms on which, you know, contemporary art is considered within the institutional framework.
Ich weiß nicht, wie oft ich diesen O-Ton von Adam Szymczek schon in Beiträgen über die Documenta verwendet habe. Man kann ihn nicht oft genug wiederholen. Destabilisierung war und ist das Programm dieser Documenta 14. Destabilisierung, das kann alles bedeuten. Eben auch 7 Millionen Euro Schulden. Jetzt schreien alle auf, reflexartig wegen Schulden. Finanzielle Schulden gelten als moralisch verwerflich, dabei verschulden wir uns täglich. Wichtig ist, dass Transparenz über die Verschuldung herrscht. Von einem Bankrott ist die Rede. In einem fulminanten Brief haben sich Adam Szymczek und sein kuratorisches Team vor einigen Tagen dazu geäußert. Im Geiste einer gemeinsamen Auseinandersetzung glauben wir, dass es an der Zeit ist, das System der Wertschöpfung solcher Mega-Ausstellungen wie der Documenta auf den Prüfstand zu stellen, schreiben sie. Und weiter fragen die Macher, wie lässt sich die Wertschöpfung der Documenta messen? Szymczek folgt damit auch nach Beendigung der Documenta 14 seinem etablierten Programm, die Diskussion über die Destabilisierung des Kunstsystems weiter in Gang zu halten. Gut so. Ich hoffe sehr, dass das Szymczeksche Narrativ sich weiterträgt in die Zukunft. Das Szymczeksche Narrativ? Ja, das sind eben nicht irgendwelche Themen, sondern das sind Geschichten, die unsere Zeit, die allgegenwärtige bestimmen und die Adam Szymczek mit der Documenta 14 erst auf den Weg gebracht hat. Geschichten, die das Potenzial haben, einen kulturellen Paradigmenwechsel einzuläuten. Über Postkolonialismus, über Rassismus, über Antisemitismus, über den neuen Feminismus, über Intersexualität, Populismus und neue Rechte. Geschichten, die wir hören und reflektieren müssen, aus denen wir nur lernen können, um weiterhin für unsere Identität einstehen zu können. Was sind also 7 Millionen Euro Schulden für ein solches Projekt? Oder anders gefragt, warum regen sich Leute auf, dass wir uns für diese Offerte eines dringend zu durchdenkenden kulturellen Paradigmenwechsel verschulden? Warum sind wir nicht bereit, 7 Millionen Euro für ein Projekt zu zahlen, das uns eine kulturelle Identität anbietet, über die wir uns neu und kritisch in dieser modernen Welt verorten können? Warum nehmen viele Menschen einen Ratenkredit für ein Auto auf? Warum aber sind so wenige bereit, einen kollektiven Ratenkredit für ein Kunstprojekt zu tragen, das in der Lage ist und war, einen diskursiven Paradigmenwechsel einzuläuten? Die Documenta 14 ist kein Event, keine Show, sie ist kein Luxus. Sie ist eine Form von gelebtem Diskurs, politischem und gesellschaftlichem Diskurs. Sie ist schlichtweg ein großer Teil unserer kulturellen Identität.
Also 7 Millionen Euro Defizit bei der Documenta, das ist für die Kollegin Natascha Pflaumbaum nur die eine Seite, die Soll-Seite, wenn man so will. Auf der Haben-Seite sieht sie ein Projekt, das uns eine kulturelle Identität anbietet, über die wir uns neu und kritisch in dieser Welt verorten können. Hanno Rauterberg, Kulturredakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit, guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Glab.
Was sehen Sie denn auf der Haben-Seite der Documenta?
Also den Paradigmenwechsel, den vermag ich nicht ganz zu erkennen, muss ich gestehen. Und dass es da um Identität ging, das ist, glaube ich, auch ein Missverständnis. Eher ging es darum, Identitätsvorstellung zu verwirren oder gar als überflüssig zu bezeichnen. Also viele dieser Diskurse, viele der Kunstwerke, die dort zu sehen waren, stammen auch eher aus den 70er, 80er Jahren. Vieles, was dort nochmal aufgelegt wurde, neu diskutiert wurde, schien mir längst ausdiskutiert gewesen zu sein. Und so würde ich der Documenta zumindest das zum Vorwurf machen, dass sie nicht ganz auf der Höhe der Zeit war und sich für viele sehr drängende Fragen, beispielsweise wie verändert die Digitalisierung unsere Wahrnehmung der Welt, überhaupt nicht interessierte und stattdessen in so eher pathetischen Freiheitskämpfen feststeckte, wie man sie eben vielleicht noch bis in die 90er Jahre hinein auch so pathetisch führen konnte. Mittlerweile, glaube ich, sind doch andere Dinge an diese Stelle gerückt und viel ist eben über Kolonialismus und Feminismus schon in den letzten Jahren gesprochen wurde und ja auch in sinnvoller Weise gesprochen worden. Da hätte ich mir gewünscht, dass da neue Akzente gesetzt worden wären.
Die Diskussion über das Finanzdefizit der Documenta scheint ja zusätzlich noch eben diese Diskussion über etwaige künstlerische, konzeptionelle Defizite der Documenta befördert zu haben, sag ich mal, nach dem Motto, wenn da so viel Geld verpulvert wird, dann wollen wir aber auch mal ganz genau hinschauen, ob sich das wenigstens inhaltlich gelohnt hat. Aus ökonomischer Sicht ist das sicher nachvollziehbar als Zusammenhang, der da hergestellt wird, aber ist eine solche Herangehensweise auch künstlerisch gerechtfertigt, dass man sozusagen dann genauer hinguckt, wenn das Geld irgendwie in den Sand gesetzt worden ist?
Also mir gefällt die Häme, die damit verbunden ist, überhaupt nicht. Und trotzdem würde ich sagen, es ist eigentlich eine Riesenchance, nochmal genau darüber nachzudenken, wofür man so eine Documenta eigentlich braucht. Und in gewisser Weise hat Szymczyk das auch versucht. Deswegen ist unter anderem in meinen Augen auch die Ausstellung selber gescheitert, weil sie viel zu stark sich auf die Frage der Institutionen fokussiert hat. Also die Frage, was ist die Documenta und was für Machtstrukturen kristallisieren sich in diesem Apparat, in dieser Gesellschaft, also in diesem ökonomischen System namens Documenta und wie können wir das eigentlich auflösen, wie können wir es hinbekommen, dass die ganze Welt daran partizipieren kann und wenn nicht die ganze Welt, dann zumindest doch bitteschön Athen. Und darüber, über all diese Gedanken ist dann der Blick auf die einzelnen Kunstwerke meinem Eindruck nach doch deutlich zu kurz gekommen. Es waren nicht genug Dinge zu sehen, die es wirklich wert waren, sich ästhetisch in sie zu vertiefen und die auch dann entsprechende Diskussionen ausgelöst hätten. Und das wäre mein Hauptvorwurf gegen die Documenta 14, dass man vor allem eben über den Kurator und dessen Konzept diskutiert hat und das auch eigentlich nicht hinreichend und eigentlich kaum über einzelne Kunstwerke. Eine gute Ausstellung hingegen, der gelingt es, dass die kuratorische Idee in den Hintergrund tritt und man stattdessen eben über einzelne Kunstwerke spricht.
Nun kann man das, was Sie gerade beschrieben haben, vielleicht als Nabelschau der Documenta bezeichnen. Man könnte aber auch sagen, das ist vielleicht auch ein interessanter Ansatz, dass sie mal den Blick in den Spiegel wagt und warum nicht sich einmal auch mit sich selber beschäftigt. Wäre das nicht ein künstlerischer Ansatz, über den man auch diskutieren könnte?
Ja, wobei sie das ja auch schon seit vielen Ausgaben tut. Also spätestens seit Catherine David vor 20 Jahren oder waren es 25, ich glaube vor 20 Jahren, hat man ja angefangen, eben diese Art von Reflexion immer auch mit einzubeziehen und es war jetzt keineswegs die erste Documenta, die auch außerhalb Deutschlands stattgefunden hat. Denken Sie an Oqui Invesos Plattform in Lagos beispielsweise oder letztes Mal gab es einen kleinen Ableger in Kabul. Das ist immer mal wieder versucht worden und es gibt auch durchaus Gründe das zu tun, weil man sagt, Mensch, wir können uns hier nicht immer nur um uns selber drehen. Wir müssen gucken, dass die Documenta auch ja andere Weltströmungen, andere Weltgedanken wahrnimmt und hinausgeht in die Welt und den eurozentristischen Blick verliert. Allerdings ist es dann schon auch widersprüchlich, das immer wieder doch von Kassel aus zu tun. Letztlich kann man dieses hegemoniale Weltbild, das wir alle mit uns und in uns tragen, nicht dadurch auflösen, dass man doch wieder von Kassel aus versucht, dieses zu überwinden. Das müssen dann schon andere Weltregionen für sich tun. Also da ist so ein innerer Selbstwiderspruch, der nicht aufzulösen ist, der dann aber zu solchen wahnsinnigen Selbstverkrampfungen und Selbstzwängen führt. Und einige dieser Zwänge haben dann eben auch dazu geführt, dass diese Documenta am Ende ästhetisch so wenig ergiebig war.
Wenn aber das, was Sie da gefordert haben, jede Weltregion für sich täte, dann würden aus Deutschland möglicherweise weniger Leute dorthin gehen, weil das eben alles weiter weg ist. Es kann ja auch einen Sinn haben, bewusst auch von Deutschland aus diese Perspektive zu wagen und beziehungsweise den Blick auf diese Kunst dann hier in Deutschland auch zu ermöglichen. Ja. Die Documenta hatte ja diese Funktion bei ihrer Gründung gehabt, gerade auch für
unseren Land selbst. Vollkommen richtig. Und trotzdem, also auch allein diese Idee, universalistisch Kunst aus allen Weltregionen ausstellen zu können und das als eine Überwindung des kolonialistischen Erbes zu begreifen, ist ja wiederum ein sehr stark westlicher Blick. Also wenn man den westlichen Blick abräumen wollte oder relativieren wollte, dann kommt man, glaube ich, nicht umhin, letztlich vielleicht die Documenta aufzulösen und zu sagen, gründen wir sie in Dakar neu oder wie auch immer. Aber selbst das wäre dann wieder in gewisser Weise paternalistisch, weil man dann den Leuten in Dakar sagt, ihr braucht jetzt ganz dringend auch sowas wie eine Documenta. Wenn hingegen Leute in Dakar oder wo auch immer in der Welt von sich aus sagen, ja Mensch, tolle Idee, wir haben uns da was abgeguckt in Kassel, wir versuchen ähnliche Dinge mehr bei uns mit eigenen Geldern, mit eigenen Ideen und Ansprüchen, dann würde ich mal sagen, ist so wunderbar, so sollte es laufen. Also die Welt, die Vorstellung einer Weltausstellung, die kommt ja aus dem 19. Jahrhundert und ist letztlich Produkt dieser kolonialistischen Epoche und imperialistischen Epoche. Und das steckt irgendwie immer noch in den Genen der Documenta. Deswegen wäre mein Wunsch tatsächlich, dass man nochmal genauer drüber nachdenkt, brauchen wir eigentlich die Documenta noch so, wie sie vor 50, 60 Jahren gegründet worden ist? Gibt es nicht mittlerweile ganz andere Foren der künstlerischen Selbstverständigung? Und muss man sie jedes Jahr und jeder Ausgabe immer wieder weiter wachsen lassen? In diesem Jahr hatten wir Kassel und Athen zusammengenommen, 80 Stationen. Konnte kein Mensch im Ernst sich angucken. Auch daran lag es unter anderem, dass so viel Geld ausgegeben wurde. Es wurden auch 160 Künstler, glaube ich, am Ende gezeigt, während noch Ende letzten Jahres es hieß, 100 Künstler reichen doch eigentlich. Also da wäre ich auch sehr dafür, mal nachzudenken darüber, wo sind die eigenen Zwänge und wie kommen wir da raus? Gibt es so eine Art Degrowth-Strategie, also Schrumpfungsstrategie, die sich dann dadurch auszeichnet, dass man am Ende vielleicht weniger zeigt, aber davon mehr hat, als zum Beispiel auch als Besucher. Und noch ganz zum Schluss vielleicht, die Documenta wird ja reichlich alimentiert, bekommt viel Geld und muss aber dann nochmal dieselbe Summe, so war es jedenfalls bisher, durch eigene Einnahmen, unter anderem durch die Tickets, selber einspielen. Sie könnte aber auch sagen, ich komme mit diesen 20 Millionen, die es fest gibt, aus und mache den Eintritt dadurch frei, also so dass jeder ohne 22 Euro Eintritt zu bezahlen auch die Ausstellung besuchen könnte. Dadurch wäre dann aber das Ganze nochmal sehr viel demokratischer, liberaler, offener für auch tatsächlich andere Bevölkerungsgruppen erschwinglicher, weil eben billig und gratis. Das wäre zum Beispiel auch so ein Akt, über den man mal nachdenken könnte.
Die politisch Verantwortlichen erwägen ja offenbar nicht, die Documenta aufzulösen oder abzuschaffen. Wir haben heute gehört, dass sie sie nach Möglichkeit erhalten wollen. Sie sagen allerdings auch, dass sich die Strukturen ändern müssen. Damit meinen sie die Strukturen im Finanzwesen. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht an den künstlerischen, konzeptionellen Strukturen ändern, damit man die Documenta aus Ihrer Sicht nicht auflösen müsste, sondern damit es nach der 14. noch eine 15. und 16. noch geben kann?
Ach, vielleicht würde ich mich zum Beispiel sehr dafür interessieren, wer eigentlich den Documenta für Leiter jeweils aussucht. Und das ist so ein kleines Kuratorium, eine kleine Jury, von der man wiederum nicht genau weiß, wer eigentlich die Jury bestückt. Also wer wird in dieses Auswahlgremium eigentlich aus welchen Gründen berufen? Und auffälligerweise war es ja in den letzten Jahren immer so, dass Leute auf diesen Posten berufen wurden des künstlerischen Leiters, die wenig Erfahrung hatten und die man ja vielleicht in den engeren Zirkeln kannte, aber darüber hinaus nicht. Das hatte seinen Charme, es waren in gewisser Weise Leute, die erst entdeckt werden mussten. Und das ist dann auch für die Jurymitglieder sehr ehrenhaft, wenn sie sagen können, ja, ja, den habe ich entdeckt, den haben wir zu dem gemacht, der er jetzt heute ist. Hat aber den großen Nachteil, dass diese Leute natürlich keine Erfahrung haben, wie man eine so große, alles umwälzende und überwälzende Institution wie die Documenta überhaupt führt. Dann bräuchte man zumindest einen Geschäftsführer mit sehr großen Erfahrungen im Hintergrund, der dann etwas dämpft und vielleicht sagt, das eine brauchen wir nicht und das andere brauchen wir vielleicht doch. Also an dem Punkt würde ich nochmal genau drüber nachdenken, ob man nicht gelegentlich zumindest jemanden zum Chef der Documenta macht, der auch ein bisschen mehr Erfahrung und Weitsicht mitbringt und nicht unbedingt eben dieses Hochrisikospiel eingeht, dafür aber vielleicht am Ende eine Documenta bekommt, in der die Kunst wieder die Hauptrolle spielt.
Hanno Rauterberg, Kulturredakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Vielen Dank. Seit verschlungen Millionen, die Documenta und ihr Defizit. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Manche Beobachter haben eben noch ein weiteres Defizit ausgemacht bei der Documenta 14. Hanno Rauterberg gehört auch dazu. Ein künstlerisches Defizit, das aber wiederum mit einem Überschuss an anderer Stelle zusammenhängen könnte, und zwar mit einem Überschuss an Politisierung. Diesen Vorwurf wollen wir uns auch noch genauer anschauen. Und wir beginnen dabei mit den Worten des irakisch-deutschen Künstlers Hivakar. Die Worte, die er auf der jetzigen Documenta geäußert hat.
In meinen Arbeiten zeige ich auf das Politische nie mit dem Zeigefinger, sondern mit dem kleinen Finger. Der kleine Finger ist wichtig für mich, um den Blick zu brechen und eine andere Sichtweise zu bekommen. Ein Mann namens K. erzählte mir, dass er auf der Flucht von Griechenland nach Italien illegal auf ein Schiff wollte, denn er hatte nicht das Geld, um sich ein Hotel zu nehmen. Er sah dort viele aufeinander gestapelte Rohre und alle nutzten das als Hotel und richteten sich in diesem Raum irgendwie ein. Ich fand diese Horizontalität interessant. K. meint, man muss eine ganz neue Art des Wohnens finden. Der Körper muss ganz neue Funktionen aktivieren. Jedes Werk verlangt, dass ich mich anpasse. Ich habe kein Verhältnis mit der bildenden Kunst. Wir haben eine Affäre.
Tja, und jetzt hat die Documenta 14 eine Affäre, weil ihre Verantwortlichen offenbar kein Verhältnis zum Geld hatten. Aber es geht in der aktuellen Diskussion auch um das Verhältnis der Documenta-Macher zu ihrer Kernkompetenz der Kunst und zu ihrem Anspruch, in der Kunst, die sie ausstellen, auch und vielleicht sogar vor allem politisch sein zu wollen. Ob das einerseits gelungen, aber andererseits überhaupt erstrebenswert ist, darauf wirft nun mein Kollege Ulrich Sonnenschein einen Blick zurück.
Unmut gab es angesichts der 14. Documenta in Kassel schon, als das Motto veröffentlicht wurde. Von Athen lernen hieß in vielen Ohren eben auch Versagen lernen. Zynisch pochte man angesichts der Schulden nun auf den Unterton und blieb dabei schlicht an der Oberfläche. Gleichberechtigt an zwei Orten hatte diese Documenta eben auch die Funktion von Brückenpfeilern in einem zerreißenden Europa. Da ich nicht nach Athen fahren konnte, entschloss ich mich, zweimal nach Kassel zu fahren. Einmal ganz unvorbereitet am Anfang und dann noch ein zweites Mal nach den vielen mäkelnden Artikeln, die in der Documenta vor allem eines sahen, die Bebilderung eines Zentralkomitees, eine Politisierung und damit Banalisierung der Kunst. Tatsächlich finden sich diese Kunstwerke, die vor der Politik nicht Halt machen. Angefangen bei dem Parthenon der verbotenen Bücher, über die Wohnröhren, jene kleinen Zimmer in Abflussröhren vor der Dokumentehalle, bis zu dem Raum, der den Flüchtlingen gewidmet ist. Folterszenen werden Kunst ebenso wie NATO-Draht, Fremdheit und politische Lehre. Und wenn man sich schon etwas müde in der Rotunde des Fridericianums auf dort aufgebauten Schaumstoffkissen niederlässt, dann sitzt man auf martialischen Camouflagekissen, die wie Panzer anmuten und den, der nur Ruhe sucht, zumindest verunsichern. Und selbst ein extrem stilisiertes Video von Bill Viola, in dem wartende Menschen von einem Wasserwerfer durcheinandergewirbelt werden, hat einen politischen Unterton. Natürlich gab es auch Kunst, die sich jedem direkten Zugriff versperrte, aber darum geht es mir nicht. Es geht um die Frage, warum eine Kunst diskriminiert wird, die sich gesellschaftlich nachdenklich gibt, die mit Selbstverständlichkeiten umgeht, solange bis sie nicht mehr selbstverständlich sind. Folter ist keine Kunst, aber im Rahmen einer Documenta, die ideologisch zu nichts verpflichtet ist, wird die Installation einer Zelle mit einem gefesselten Frauenkörper irreal. Der Transfer läuft von der Wirklichkeit über den künstlerischen Rahmen zurück in die politische Wahrnehmung und verändert damit Realität. Eine Kunst, die sich um Wahrnehmung von Wirklichkeit nicht kümmert, läuft viel stärker Gefahr, im rein Ästhetischen zu versanden, als die vordergründig politische Kunst. Kunst will und soll verändern. Die Wirkung ist nicht immer eindeutig steuerbar, aber vielfach reicht die Verunsicherung. Der vermeintlich klare Blick wird getrübt und die Einstellung hinterfragt. Und da ist Kunst das einzige Medium, das sich sowohl der Ideologie als auch der Dogmatik entziehen kann und trotzdem noch politisch wirksam bleibt. Wenn man der Kunst vorwirft, sich in den Dienst einer banal-realen Sache zu stellen, übersieht man die Souveränität, die aller Kunst eigen ist. Vielleicht sind die Zeiten einfach zu bewegt, um sich mit rein ästhetischen Fragen zu begnügen.
Kunst ist das einzige Medium, das sich sowohl der Ideologie als auch der Dogmatik entziehen kann und trotzdem noch politisch wirksam bleibt, sagt mein Kollege Ulrich Sonnenschein. Gregor Schneider, Bildhauer und Dozent an der Kunstakademie in Düsseldorf. Guten Abend. Herr Schneider? Ja, schön, ja, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Wie haben Sie denn das Verhältnis von Kunst und Politik auf der Documenta 14 wahrgenommen?
Ja, also jetzt wirkte er sehr zerknirscht. Ne? Er klagt sich selber an, weil er diese ausbeuterische Ausstellung gemacht hat.
Sie meinen den Kurator Adam Szymczek?
Kurator, der alle Freiheiten hatte. Ich fürchte, selbst wenn er 100 Millionen gehabt hätte, hätten wir ihn nicht glücklich machen können. Ich bin froh, dass dieses Kunstjahr endlich vorbei ist und wir wieder in Ruhe arbeiten können. Die Documenta und Biennalen Skulpturprojekte mit ihrem Weltkunst-Ausstellungsgequatsche werden einfach zu hoch gehängt. Und das ist deren Problem. Mit diesem Druck müssen die Kuratoren ja durchdrehen und allen auf die Nerven gehen. Auch denen, die beispielsweise nie nach Kassel reisen, erleben wir wieder hier die reine Selbstvermarktungsstrategie eines Kurators. Die Documenta ist eine sehr teure Ausstellung, von der Produktion bis zur Eintrittskarte. Und es ist eine Ausstellung von einem Kurator oder einer Kuratorin, nichts mehr und nichts weniger. Das genügt auch vollkommen. Ich finde es super, wenn ein Kurator das macht, was er will. Und das ist dann gut oder schlecht oder zumindest dann sein Geschmack. Darüber lässt sich dann munter streiten. Aber jetzt habe ich den Eindruck, dass Adam gar nicht das gemacht hat, was er machen wollte. So kommt es mir vor.
Wo sehen Sie denn die Widersprüche zwischen der Absicht, die er gehabt hat, und dem, was da am Ende bei rausgekommen ist?
Ich denke, jetzt heißt es, die Documenta 14 sei politisch gewesen. Politik heißt per Definition, ein Regelsystem für ein Gemeinwesen zu entwickeln. Dafür gibt es Politiker. Ich bin der Überzeugung, dass die Künstler das nicht leicht leisten können. Die Künstler interessieren sich doch auch für das Nicht-Geregelte, das Nicht-Definierte, das Unaussprechliche. Natürlich hat das politische Auswirkungen. Aber wenn ich beispielsweise auch nicht wählen gehe, hat das natürlich seine Wirkung. Nur indem ich sage, ich sei ein politischer Künstler, wird meine Kunst noch lange nicht politisch.
Man muss aber das Politische, Herr Schneider, man muss das Politische ja auch nicht unbedingt so definieren, wie Sie das getan haben gerade. Man kann ja auch sagen, politisch ist es nicht, wenn man unbedingt ein Regelwerk für das Gemeinwesen entwirft, sondern wenn man erstmal kritisch drauf guckt auf das, was im Gemeinwesen passiert. Das kann doch auch schon politisch sein und das ist dann vielleicht doch näher an dem, was Künstler können.
Die politischen Auswirkungen, die wir natürlich auch hätten, wenn jemand nicht wählen geht. Wenn jemand aber Politik macht, dann will ich wissen, was ich wähle. Dann muss er eine Partei gründen. Und er spricht hier in diesem Kuratorengequatsche in so einer leeren Revolutionsgeste. Revolution kommt von Revoltio, wörtlich das Zurückwälzen, das Zurückdrehen. Aber wollen wir nicht nach vorne oder zumindest innehalten? Ich meine, wie soll das gehen, zurückdrehen? Ich kenne Adam in der Mitte der 90er Jahre, seinen Anfängen, habe ich mit ihm zusammengearbeitet. Er war nie das Gegenpol gegen die bösen Kräfte unserer Zeit, wie er heute sagt. Er hat zusammen mit Johanna Miskowska und Andrei den Namen der legendären, nicht kommerziellen, unabhängigen Galerie Foxhell gekidnickt und einfach an einer anderen Adresse für seine Belange auf Messen kommerzialisiert. Später haben sie noch hinter dem Namen eine Foundation gesetzt, was aber auch in Polen eine ziemlich kommerzielle Angelegenheit ist. Ich habe kein Problem mit kommerziellen Galerien, aber dem Ganzen noch den Anstrich einer gemeinnützigen Organisation zu geben, ist schon ziemlich dreist.
Nun könnte man ja die Art und Weise, wie Sie sich... Herr Schneider, Entschuldigung. Herr Schneider, wenn ich gerade mal einhaken darf, nun könnte man die Art und Weise, wie Sie sich kritisch äußern über den Ansatz von Szymczak und das, was daraus geworden ist, könnte man ja als Indikator dafür nehmen, dass eine solche Ausstellung vielleicht gerade erfolgreich gewesen ist. Denn ich frage Sie mal, wann ist eine Kunstausstellung aus Ihrer Sicht erfolgreich? Wenn Sie alle toll finden oder wenn sich alle die Köpfe darüber heiß reden?
Ich meine, wir erleben ja jetzt, dass auch wieder Tote eingeflogen werden. Und es haben sich ganze Künstlergenerationen kunsthistorisch auch unabhängig dieser Großausstellungen durchgesetzt. Ich glaube, das Ganze wird ein wenig zu hoch gehängt. Und da sollte man den Druck herausnehmen. Ich bin davon überzeugt, dass er letztendlich in dieser Documenta den Mythos dieser legendären Vauxhall-Galerie sucht, die er selber zu Grabe getragen hat. Und das war ein Ort, ein kleiner Raum, 5 x 7 Meter. Die Menschen haben nicht viel Geld gehabt. Die Theaterleute, Thaddäus Kantor, Borowski, die Künstler haben zusammen Werkbegriffe entwickelt, Aktionen gestartet. Das war ein Raum, aufgeladen mit Kunst. In den habe ich mich verliebt. Und ich hoffe, dass ich jetzt heute diese Information herstellen kann, in der Hoffnung, dass dieses Archiv, dieses Vauxhall-Archiv gerettet wird. Denn die Künstler haben die Macht über ihre Geschichte an diesem Ort verloren, weil Adam Szymczak die Geschichte umgeschrieben hat. Und das halte ich für sehr, sehr riskant.
Sollte man denn daraus dann gleich Ihrer Ansicht nach die Schlussfolgerung ziehen, künftige Dokumenten, die Adam Szymczak ja voraussichtlich nicht mehr verantworten wird, dann gar nicht stattfinden zu lassen? Sollte man, um das den Begriff aufzugreifen, den Sie eben gebraucht haben, in anderem Zusammenhang, sollte man die Documenta zu Grabe tragen?
Ich habe gesagt, dass er diesen legendären Vauxhall-Raum zu Grabe getragen hat und dass er diesen
Spirit... Ja, das habe ich mitbekommen. Ich wollte wissen, ob Sie das denn auch für die Documenta fordern würden.
Das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich habe ja nichts gegen die Documenta.
Na gut, unser Thema ist jetzt die Documenta. Deshalb frage ich nochmal, würden Sie dafür plädieren, sie weiterhin stattfinden zu lassen? Oder ist sie nach all der Kritik, die Sie jetzt auch geübt haben, für Sie und sollte sie dann vielleicht auch für alle Welt erledigt sein?
Ich habe einfach versucht, ein Stück Information herzustellen über Vauxhall und beschrieben, was in der Vergangenheit geschehen ist. Es gab diese legendären Documenta-Ausstellungen von einem Künstler und für mich sind die letzten Documenta, ja, waren die Kuratoren,
das ist,
waren Trittbrettfahrer.
Das ist angekommen, halten, Herr Schneider.
Natürlich, man sollte immer wieder neu Menschen einladen, sich immer wieder neu um die Frage stürzen, was Kunst sein könnte. Also ich finde es nur bedauerlich für Adam selber, dass er auf mich den Eindruck macht, als hätte er nicht die Ausstellung machen können, die er machen wollte.
Sagt Gregor Schneider. Entschuldigung. Ja. Sagt Gregor Schneider, Bildhauer und Dozent an der Kunstakademie Düsseldorf, über den Kurator der Documenta 14, Adam Szymczak. Vielen Dank, Herr Schneider, für das Gespräch. Was aber bleibt zur Rettung der Documenta? Finanziell erstmal nur die nicht ganz unberechtigte Hoffnung, dass die Stadt Kassel und das Land Hessen weiterhin ihre Förderer bleiben wollen, dass sie in dieser Rolle so gerne in der Kunstszene mischen wollen wie der Klebstofffabrikant Haffenloher in der Münchner Schickeria. Mario Adorf hat diesen Mann gespielt in der Fernsehserie Kir Royal und seine Botschaft, die das Finanzielle betrifft und nicht das Künstlerische, über das wir ja auch diskutiert haben in der Sendung, seine Botschaft reichen wir jetzt mal direkt an die Documenta weiter.
Ich mach dich nieder, Schimmerlos. Ich ruinier dich. Ich mach dich fertig mit meinem Geld.
Ja.
Ich kauf dich einfach. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Seit verschlungen Millionen, die Documenta und ihr Defizit. Das war der Tag in HR2 Kultur. Wir werden verfolgen, wie die Documenta, wie viel von ihr womöglich verschlungen und wie viel vielleicht doch wieder auftauchen kann beim nächsten Mal, wenn es wieder soweit wäre mit der Documenta 15, die es dann gäbe. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.